Spirit Online Podcast. Leben gehört.
Gesellschaftliche Mythen und Legenden. Eine Gesellschaft voller Mythen und Legenden, wobei die eine Gesellschaft, die gibt es ja nicht. Jede Gemeinschaft, jede Familie, jeder Staat, jede Nation, jede Kultur, jede Religion hat ihre eigenen Mythen und Legenden. Was lernen wir daraus, außer ein paar nette Geschichten? Und wie könnte das mit Spiritualität und Bewusstsein zusammenhängen? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Wie du vielleicht schon gesehen hast, im März 2024 haben wir als Themenschwerpunkt Mythen und Legenden uns ausgesucht. Wir leben ja an einer Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern und wenn du regelmäßig diese Podcasts hörst, dann wirst du wissen, ich spreche praktisch mittlerweile in jeder Episode über diese Bruchkante, weil sie eben so markant ist und uns alle mehr oder weniger stark betrifft. Gerade in unsicheren Zeiten haben Mythen und Legenden Hochkonjunktur. Und das ist ganz normal, weil sie Erklärungsmuster in Bezug auf sehr grundlegende, entscheidende, existenzielle Fragen der Menschen wie Leben und Tod, Sinn des Lebens, wie geht's weiter, und vieles, vieles mehr, weil sie uns da gefühlt akzeptable Antworten drauf geben. Wenn ich da manchmal rechts runter schaue, dann ist es nur, weil ich hier einiges an Notizen mir aufbereitet habe. Ich habe einiges, was ich dir eben heute weitergeben will. Ja, ich habe gesagt, es gibt schon eine Reihe an Episoden vom Überblick über Sport, über Mythen in Spiritualität und Esoterik. Da kannst du in einem wahren Füllhorn schöpfen. Denn Mythen und Legenden sind ein ganz wichtiger Bestandteil des kollektiven Bewusstseins, des Menschheitsgedächtnisses, wenn man so will, und auch des transgenerationalen Gedächtnisses und Bewusstseins. Und vieles davon prägt uns Menschen als Einzelwesen unbewusst. In der Episode, die du jetzt hörst, will ich mich mit Mythen und Legenden im Gesellschaftlichen auseinandersetzen und dir da ein paar Beispiele näher bringen. Dazu mache ich einen kurzen Gang durch die Geschichte. Da kann man natürlich auch sagen, ja, wo beginnt man? Ist natürlich willkürlich ausgewählt, aber ich kann dir sagen, bleib dran, denn du wirst rasch erkennen, wenn du ein bisschen offen und bereit dafür bist, wie viel sich aktuell in den Entwicklungen wiederholt. Es ist fast schon ein bisschen erschreckend und der in den Geschichtswissenschaften oft gesagte Satz, die Geschichte ist eine Lehrerin, da kann man ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Ja, lass uns am Beginn starten. Die Sintflut ist dir ganz sicherlich vertraut. Das ist einer der ganz großen Mythen, denen wird auch in der Forschung, in der Archäologie, in der Geologie und so weiter immer wieder nachgegangen. Und was für einen Schluss kann man aus so einem Mythos, der uns als Menschheit sehr stark beeinflusst hat, welchen Schluss kann man da ziehen? Naja, Menschen werden von Gott belohnt, wenn sie ihm vertrauen und seinen Vorgaben folgen. Wer vorsorgt, überlebt, wie immer die Arche dann letztlich aussehen mag. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen pointiert ausgedrückt. Ich habe im Podcast zu spirituellen und esoterischen Mythen mich ausführlich zur Sintflut und ihrer metaphorischen Bedeutung und ihrem Legendenhintergrund habe ich mich da ausgelassen. Da empfehle ich dir, in diese Podcast-Episode hineinzuhören. Dann gibt es natürlich auch den Mythos David gegen Goliath. Den habe ich auch schon einmal ein bisschen ausgeführt, aber da möchte ich kurz was dazu sagen, weil ich finde, dass er extrem aktuell ist, dieser Mythos. Ich kann mich erinnern, am zweiten oder dritten Tag des Ukraine-Krieges, des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, muss man korrekterweise sagen, habe ich gesagt, im Grunde müsste man sich wie David gegen Goliath verhalten. Und wie hat David Goliath besiegt? Mit seiner Steinschleuder, indem er Goliath eben genau hier beim dritten Auge getroffen hat. Und da kann man jetzt einmal wirklich trefflich drüber nachdenken, was denn das bedeuten könnte. Ja? Also dieser Mythos, der Underdog, der immer verlieren muss, ist wahrscheinlich einer der ganz großen Menschheitsmythen. Und der Underdog verliert eben auch immer wieder nicht. Und das sollte uns zuversichtlich stimmen in der aktuellen Situation. Ich will hier bitte ganz klar verstanden werden. Mir geht es um den Mythos und nicht um eine Einschätzung der aktuellen Lage am Gefechtsfeld oder geopolitische Sachverhalte, die ich hier ausdeute. Das mache ich auch, aber nicht hier in diesem Podcast. Wenn man ein wenig weiter in der Geschichte gräbt, dann gibt es eine ganze Fülle an Persönlichkeiten, die sozusagen der Geschmack, der Mantel des Mythos und der Legende umgibt. Caesar, Karl der Große, Katharina die Große, Peter der Große, Napoleon, Metternich, die Queen, Churchill, de Gaulle, Helmut Kohl, Bruno Kreisky. Also, das ist bitte nur exemplarisch, dass du ein Gefühl kriegst, es gibt eine Fülle an Mythen und Legenden, die sich mit Persönlichkeiten, die wir aus unserer Geschichte kennen, verbinden lassen. Ein Mythos, der sich besonders hartnäckig hält, den findet man in der Musik. Das ist der Mythos, hier Mozart das Wunderkind und da der ganz, ganz böse Salieri. Über das Verhältnis von Mozart und dem damaligen Hofkapellmeister in Wien, Antonio Salieri, hat die Welt sehr oft gerätselt, ja. Und da ist wahnsinnig viel hineingesponnen und hineingehemst worden. Auch ob Salieri schuld am Tod von Mozart war, wie es der Film Amadeus zum Beispiel andeutet. Oder befand sich Mozart als freier Künstler in einer schwierigen Konkurrenzsituation zum etablierten Musikdirektor in Wien der 1780er Jahre. Aber das ist irgendwie vielleicht nicht so sexy. Da kann man mit Konflikten viel mehr herum mythologisieren. Und dennoch ist es nach über 250 Jahren Geniekult um Mozart, der just nach dem Tod von Ludwig van Beethoven einsetzte, die Zeit reif, das historische Bild auch einmal gerade zu rücken, ja. Und man muss sich an die wirtschaftliche, aber auch an die gesellschaftliche Situation ins Wien von Joseph II., dem Sohn von Maria Theresia, zurückversetzen. Als Mozart, der sich damals an der Metropole, an der Donau etablieren wollte, um auch aus den Salzburger Abhängigkeiten rauszukommen. Ja. Und also man muss sich das vorstellen, da gab es also keinen etablierten Musikmarkt, sondern das war alles in den Anfängen, auch die Institutionen, die dazugehören. Ja. Also die Ausrichtung von Konzerten für ein zahlendes Publikum, die Tätigkeit von Verlegern, die also Werke bekannter Komponisten verkauften und ihnen dafür Honorare vorschossen, das war alles erst im Aufbau begriffen. Ja. Auch Mozarts Annäherung an die Freimaurerei kann man in dem Kontext der Etablierungsversuche und seiner Netzwerktätigkeit, würde man heute sagen, verstehen. Ja. Auch sich in Konzertsubskriptionen einzutragen und damit Vorschüsse zu erhalten, waren Versuche, hier in einem neu sozusagen aufkommenden Markt einmal einen Zugang zu kriegen. Ja. Er hat ja auch Förderer gehabt, und zwar gar nicht wenige, wenn ich an Gottfried van Swieten denke, der große Mediziner, der ja Mozart ganz viel unterstützt hat. Aber Mozart war auch eine sehr komplexe Persönlichkeit. Das weiß man heute auch. Ja. Er war ein Genie. Manche sagen, er hätte ADHS gehabt nach dem Wissen von heute, eine gewisse autistische Neigung. Auch da gibt es Stimmen, die das behaupten. Er war eben ein Mythos, ja. Ein Mythos, der von ganz klein an eine unglaubliche musikalische Begabung hatte und im Musikalischen eine göttliche Verbindung hatte. Und ich sage das als jemand, der Mozarts Musik unglaublich liebt und da auch ein bisschen ein Wissen dazu hat. Was dann mit Mozart im Laufe der Zeit passierte, war, dass der Wiener Adel sich von ihm abgewandt hat und der Komponist dann just mit einem Salieri Mandaponte seine erfolgreichsten Opern komponierte. Ja? Wenn man an die Beaumarchais-Bearbeitung von Le Nozze di Figaro wenn man da ein bisschen hineinschaut, das ist Mozarts Abrechnung mit dem Adel, ja, aber nicht dafür, sich ökonomisch erfolgreicher zu etablieren. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen ausgeführt, vielleicht auch, weil ich eine große Liebe zur Musik habe, vor allem zur klassischen Musik, und Mozart dann natürlich so ein Zentralgestirn ist. Wenn man im Gesellschaftlichen, in die politischen Figuren hinein guckt, dann ist eine interessante Beobachtung aus meiner Sicht zu machen. Je mehr man in die Jetztzeit kommt, umso weniger Figuren findet man, Persönlichkeiten findet man, die man sozusagen den Mantel des Mythos umhängen könnte. Vielleicht liegt es auch daran, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich ins politische Geschäft, und das sagt schon sehr viel der Begriff politisches Geschäft, hineinzulassen. Ja, auch diese extreme mediale Durchleuchtung, die lässt sehr wenig Raum für Geheimnisse. Alles wird instantaneously verbraten und an die geneigte Öffentlichkeit getragen. Und gleichzeitig werden Sekundenschlaglichter zu Mythen und Legenden hochstilisiert. Und damit wird der Mythos ebenso entwertet wie die Legende. Was mir beim Vorbereiten dieser Podcast-Serie aufgefallen ist, es gibt ganz wenige Frauen, denen man den Mantel des Mythos umhängt. Natürlich in der Religionsgeschichte findet man Frauen, Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, aber da sagt man eigentlich nicht so, das wäre jetzt ein Mythos, ja. Und ich habe mich gefragt, warum tun sich Frauen oft viel schwerer, den Status eines Mythos zu erlangen, ja. Jetzt ganz böse gefragt, war Frau Merkel zu geerdet, zu rational und zu wenig emotional oder was auch immer? Also die eignet sich offensichtlich nicht für den Mythos, und darüber könnte man, sie ist ja nur ein Beispiel, da könnte man mal drüber nachdenken, warum das so ist, warum Frauen sich schwerer tun, zur Legende oder zum Mythos zu werden. Vielleicht ist es auch nur eine schlechte Abdeckung durch die Literatur und durch die Geschichte. Ich weiß es nicht, aber du kannst ja mal drüber recherchieren und nachdenken. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es natürlich ganz viele Ereignisse, denen man das Etikett Mythos gerne aufklebt. Also ich denke da an Ereignisse wie Kriegsbeginne, Kriegsende, Schlachten und Friedensverträge. Vielleicht weißt du noch, es gab einmal den Friedensvertrag von Oslo, es gab das Camp David-Abkommen für den Nahen Osten. Davon kann man heute nur träumen. Aber wie das entstanden ist, die ganze Entstehungsgeschichte dieser beiden Abkommen, das ist schon eine ganz besondere Geschichte. Eine besondere Geschichte ist auch der österreichische Staatsvertrag von 1955. Da habe ich als Österreicherin natürlich einen gefühlsmäßigen Bezug. Und ich erinnere mich, meine Großmutter hat das sehr intensiv mitverfolgt, und es waren ja 10 Jahre. Und die ganze Entstehungsgeschichte rund um den Staatsvertrag, wie es dann doch zur Unterzeichnung kam, wie Molotow doch zugestimmt hat, ja, da gibt's große Legenden drüber und ist auch ein gewisser Mythos. Davon haben jüngere Menschen oft gar keine Ahnung, wie da gerungen wurde, ja, mit welchen Finden da gearbeitet wurde. Und das mal nachzulesen, könnte einem durchaus auch für aktuelle Geschehnisse hilfreich sein. Ein weiterer Mythos ist die Neutralität in Österreich. Ich habe ja bekanntermaßen lange im Bereich der Sicherheitspolitik gearbeitet und kann nur sagen, ja, natürlich gibt es in der Verfassung, aber es gibt dermaßen viele Ergänzungen zur österreichischen Bundesverfassung, die letztlich, und das ist unsympathisch, was ich jetzt sage, die Neutralität längst schon ausgehöhlt haben. Und man könnte fragen, ob der EU-Beitritt nicht schon die Neutralität faktisch außer Kraft gesetzt hat. Ja. Aber es ist eben eine Legende, ja. Es ist auch eine Scheinsicherheit. Gerade in Zeiten wie diesen ist die Neutralität eine Scheinsicherheit. Doch, ex lege, besteht sie noch am Papier, auch wenn sie schon ausgehöhlt ist. Es geht ihr der Ruf wie Donnerhall voraus. Und ja, da kann man natürlich auch trefflich drüber streiten und man könnte sehr viel dazu sagen. Was sind deutsche Mythen? Auch das ist ganz interessant. Ja. Im Regelfall werden 4 Mythen angeführt, 4 ganz große Mythen. Ich bin sicher, da gibt's noch mehr. Ja. Das ist mal die Varusschlacht, ja, 9. Jahrhundert nach Christus. Dann die Nibelungen mit den diversen Sagen. Ja. Dann natürlich Kaiser Barbarossa, also Friedrich I. aus dem Adelsgeschlecht der Staufer. Und dann, last but not least, die angebliche Dolchstoßlegende, die sogar Eingang in die Alltagssprache fand. Ja. Die wurde in die Welt gesetzt, daher angeblich, und das wäre ein Sieg auf Basis eines Verrats gewesen. Wenn dich diese 4 Mythen und Legenden tiefer interessieren, dann ermutige ich dich zu recherchieren. Sie prägten das Verständnis dessen, was man als deutsche Nation und als Nationalbewusstsein versteht. Und jetzt bitte nicht sagen, ich sei nationalistisch. Ja? Es gibt so etwas wie ein Nationalbewusstsein und das sieht man dann, wenn unsere Sportlerinnen und Sportler erfolgreich sind. Ja? Aber nicht nur, ja. Auch wenn die Fußballer mal wieder zwischendurch eine gute Leistung bringen oder wenn die Nationalhymne im Stadion gesungen wird, das macht nicht das Verständnis einer Nation aus. Das geht viel, viel tiefer. Und ich ermutige dich einmal zu diesen 4 Mythen zu recherchieren. Und dann wirst du manches im deutschen Selbstverständnis besser erkennen und verstehen können. Also was klar ist, soziale Medien prägen keine Mythen, ja, jedenfalls keine historischen Mythen, die eine Identifikationskraft haben. Ja? Die Welt und Mythen spielen sich jenseits von sozialen Medien ab. In den Herzen, in den Seelen, in den Gedächtnissen der Menschen, in einer Gruppe, in einem Staat, einer Nation. Ja? Wobei Staat und Nation bitte nicht notwendigerweise ein und dasselbe sein müssen. Auch dazu kannst du recherchieren. Wir machen hier keine Vorlesung in internationaler Politik. Aus den Mythen und Legenden werden Eigenschaften abgeleitet, die unser Unterbewusstsein prägen. Widerstandsfähig, fleißig, genau, stark, unabhängig. Ja? Figuren wie Arminius, wie Siegfried und Barbarossa stehen da sinnbildlich dafür. Und wenn du heute hörst, ja, die deutsche Ingenieurskunst, wo ist die? Ja, dann kannst du mal in dich gehen und fragen, ob vielleicht da so ein leiser Zusammenhang besteht, ja. Viel davon ist heute unbekannt geworden, ja, auch wenn manches altmodisch erscheinen mag in unserer digitalen Glitzerwelt. Natürlich ist auch der Verrat, siehe die angebliche Dolchstoßlegende, in diesem Ensemble dabei. Was ich dir sagen will, ist, Mythen und Legenden sind etwas, das ganz, ganz, ganz tief in Menschen verwurzelt sind und sie sind sich oft dessen gar nicht bewusst, ja. Man macht das so. Wir haben das immer so gemacht. Das assoziiere ich mit Österreichern. Ja, das immer Geschlamperte und trotzdem unglaublich genial, aber unfähig aus dem Genialen wirklich etwas wirtschaftlich Verwertbares zu machen. In vielen Fällen, nicht in allen. Ja. Die Deutschen, ja, na, die sind fleißig, staubtrocken. Aber fleißig. Und das wird alles genau geplant. Auch so ein Mythos, ja. Und du siehst, das geht ganz schnell in den Alltag hinein. Auch wenn du das nicht für möglich hältst, weil es eben übers Unbewusste und Unterbewusste geht. Also, was zeigt uns das? Mythen und Legenden sind oft in der tiefen Struktur einer Gesellschaft verankert. Sie sind Teil der Identität des kollektiven Bewusstseins und sie helfen, in existenziellen Situationen über sich hinauszuwachsen. Sie sind auch eine gemeinsame Basis, wenn man an einen Gründungsmythos denkt. Darauf gründet beispielsweise die österreichische Flagge. Mythen und Legenden zeigen aber auch in Gesellschaften, dass man sich eben in Extremsituationen auf etwas Gemeinsames berufen kann. Oft weiß man gar nicht, woher der Mythos kommt. Ja? Und doch hat er in einer polarisierenden und polarisierten Welt eine gewisse Einigungskraft. Ja, manche Mythen haben ihre Strahlkraft und Wirkmächtigkeit verloren. Ja, es gibt tausende Mythen und Legenden und ich hätte auch andere anführen können, als ich in dieser Episode anführte. Und natürlich hat mich meine persönliche Brille bei der Auswahl beeinflusst. Daher motiviere ich dich, recherchiere, interessiere dich für das Thema in einer Zeit der angeblichen Orientierungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Ich meine, das ist nicht der Fall. Ja? Wenn das Bewusstsein geweitet ist, wenn man eine ordentliche, stabile innere Basis hat, und ich spreche nur über das Innere, ja, ja, dann gibt es Mythen und Legenden, die einem auch da und dort den Blick weiten. Ja. Recherchiere zu dem Thema. Ich meine, dass das nicht Pläsier ist und Zeitvertreib und vielleicht sogar Zeitverschwendung. Vielmehr wirst du manches in deiner Familie, in deiner Stadt, in der du lebst, in dem Land, in dem du lebst, besser verstehen und du verstehst auch andere besser. Und ich lade dich nochmal ein, höre dir die anderen Episoden zu Mythen und Legenden auch an. Ich bin überzeugt davon, da ist einiges Inspirierendes für dich dabei. Die Links findest du wie immer in der Infobox. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.